Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, 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 hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Janik und heute bei mir sind noch
Johanna
und Thomas.
Sehr schön, wir nehmen mal wieder eine Folge auf und wir haben heute einen Gast, und zwar einen ganz besonderen Gast, ich finde.
Tine, genau. Die Flötistin aus unserem Orchester.
Wir werden heute ganz viel über die Querflöte sprechen und lernen, aber Tine macht auch ganz viele andere interessante Sachen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Und wir sitzen hier gerade in der Sonne. Ist gerade irgendwie...
Ich zerfließe.
Also das verstehe ich nicht. Ist ja schon auch jetzt nicht so warm.
Und wir sitzen in Thomas' neu gestaltetem schönen Wohnzimmer.
Der Kamin knistert, die Sonne scheint ins Fenster rein.
Und dieses Sofa ist wunderschön, aber sehr unbequem,
ja, das wirklich. Neue Sofa. Ich habe es wirklich sehr aufwendig restauriert, um dann festzustellen, dass man da eigentlich gar nicht drauf sitzen kann. Aber wie Johanna schon gerade gesagt hat, sie kennt das, und anscheinend sind alte Sofas immer unbequem.
Ich bin damit aufgewachsen, ja, ich kenne das.
Mhm. Aber es sieht toll aus, lohnt sich.
Na, immerhin. Ja. Und ihr beide sitzt drauf und ich sitze woanders nicht, ist ja auch gut.
Ja, und wir beide haben richtig viel erlebt die letzte Zeit. Wir waren in extrem vielen Schulklassen, oder ich weiß, so viele waren es gar nicht, aber es fühlt sich nach einigen an, und ja, haben dort ein Projekt vorgestellt.
Ja, ich glaube, es waren so 6 bisher und es kommen auch noch 2. Genau,
das ist viel.
Das ist schon viel, ne? Aber es war richtig schön. Wir haben ein Projekt, das Schattentheater Filmfestival im kommunalen Kino hier in Hannover, wo wir 9 Filme zeigen. Das sind so Schattentheaterfilme, die diese Klassen eben selber gespielt oder gebastelt haben und aufgenommen haben und uns geschickt haben. Und wir werden dann dazu live Musik machen. Und genau, da sind wir vorab jetzt einmal in die Klassen, nachdem die diese Filme schon fertig hatten, und haben so uns ein bisschen die Resultate angeguckt und mit denen darüber gesprochen, was Musik dann noch so zu diesem Film beitragen kann und was die sich vielleicht auch wünschen und vorstellen. Und es war richtig schön, oder?
Ja, wir haben auch so ein paar musikalische Spiele mit denen gespielt. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ganz unterschiedliche Altersstufen, und das ist so verrückt, weil ich habe ja von Kindern keine Ahnung, und für mich ist das immer wieder ein riesen Learning, wie so Kinder funktionieren, und was das, also was so ein Unterschied ist, also wie groß der Unterschied zwischen einer 5. Klasse und einer 6. Klasse schon ist.
Ja, das ist wirklich krass. Und also was ich auch immer finde, also ich habe natürlich jetzt auch nicht so mega viel Ahnung von all diesen Altersstufen, aber ich finde, man merkt auch so, dass die halt auch in so einer ganz anderen Zeit groß werden und dass das auch so einen Riesenunterschied macht, wann Kinder wie alt sind, in welcher Zeit so.
Ja, dass die auch alle Tablets im Unterricht haben, solche Sachen. Also das wäre für mich, für den kleinen Yannick, wäre das der absolute Traum gewesen. Ich hätte das ja geliebt.
Ja, ich finde es vor allem krass, wie gut die damit halt umgehen können und was die dann, also.
Besser als die LehrerInnen,
ja, manchmal. Das ist wirklich ja voll oft so, dass die LehrerInnen dann einfach alles abgeben an die. Und das ist ja auch irgendwo cool, weil die dann natürlich viel eigenverantwortlicher, also so zum Beispiel an die Tafel schreiben, machen keine Lehrkräfte mehr, sondern es wird dann an eine Schülerin oder einen Schüler abgegeben und der macht das dann alles. Das ist schon noch
und
cool.
Schreibt es dann auf sein iPad und dann ist es auf der Tafel. Also wir haben immer wieder gesagt, ja, könnt ihr jetzt an die Tafel schreiben, und das war so, ja, ja, das machen wir hier. Also hier, Nicole, du schreib du mal hier auf dem iPad, und dann ist die dann mit dieser Tafel verbunden und dann wird es dahin projiziert und funktioniert einfach. Das ist der Wahnsinn.
Der aber spannendste Teil.
Ich habe gehört, dass das, dass die zwar damit irgendwie super gut umgehen können, aber eigentlich gar keine Fertigkeiten mehr haben. Ist das so? Also konnt ihr das beobachten? Also die können sehr gut irgendwie wischen und anklicken, aber haben einfach keinerlei Fähigkeiten darüber hinaus, also wie man das alles eigentlich theoretisch bedient und irgendwie komplexere Zusammenhänge und sowas. Aber das kann man wahrscheinlich in so einer kleinen Schulstunde jetzt nicht so wahnsinnig gut beurteilen.
Aber ich hatte das Gefühl, die waren schon fit damit, ja, und die haben auch, also die eine Klasse, also einer der Aufgaben war, dass sie zu einem Stück Musik was malen sollten, und das haben die auch alle auf ihrem iPad gemacht, und zum Teil haben die da innerhalb von 5 Minuten die wahnsinnigsten Sachen hingemalt.
Ja, das war schon krass. Also ich dachte eben auch, dass es jetzt so super basic alles ist, aber man hat wirklich das Gefühl, dass die irgendwie ein anderes Verständnis für diese Geräte haben als wir. Und das ist wahrscheinlich nicht so für diese ganzen krassen Zusammenhänge und so. Es ist intuitiver, aber gleichzeitig, also sind da, also kommen dabei auch echt irgendwie coole Sachen dann trotzdem bei raus.
Aber das haben sie jetzt nicht eingesetzt beim Erstellen dieser Filme?
Naja, das haben sie schon damit gefilmt. Aber nee, die Filme sind nicht technisch.
Sind richtig gebastelt.
Ja, ja. Oder gespielt, geschauspielert.
Ja, ja, stimmt. Ja.
Aber meine Lieblingsklasse war übrigens, dass der allererste Schulbesuch, den wir gemacht haben, war wirklich auch mit der grandioseste, weil das war so eine süße Klasse und es waren auch die Kleinsten, es war eine vierte Klasse.
Zweite
Klasse, okay, Wahnsinn. Okay, es war eine zweite Klasse und die waren natürlich unendlich süß. Und wir haben so unser Programm durchgezogen und haben mit denen über Stimmungen Musik gesprochen, Spiele gespielt und denen natürlich auch was vorgespielt. Und dann haben die Kinder darauf bestanden, uns am Schluss wollten die unbedingt uns auch noch was auf ihren Blockflöten vorzuspielen.
Ein Traum.
Und
es war wirklich süß.
Ja, wirklich. Ich dachte mir auch so, oh, ja, okay, gut, nee, natürlich machen wir das. Aber ey, ich bin zerschmolzen, so süß war das. Das war wirklich urniedlich.
Ja, die hatten nämlich so ein Playback, so ein Rhythmus und halt so eine Begleitung dazu gespielt hat. Und die haben das halt vor 2 Wochen angefangen gehabt.
Ja, die konnten einen Ton spielen.
Nee, das stimmt nicht. In dem zweiten Lied waren sogar 2 oder 3.
Stimmt, im zweiten Lied waren 2 Töne.
Das. Aber das war richtig cool. Die hatten so einen Spaß daran und ich fand auch, ja, es war irgendwie so eine wahnsinnig schöne Atmosphäre in dieser Klasse. Die sind auch ständig der Lehrerin alle auf den Schoß gekrabbelt und haben, also ich weiß nicht, es war so eine tolle Energie in diesem Raum und die hatten alle so Bock auf alles, das war irgendwie richtig cool.
Und das war aber Gymnasium, also nicht Grundschule?
Zweite Klasse Grundschule. Ach,
zweite Klasse, okay. Ja, dafür, das verstehe ich. Ich dachte schon, so 6. Klasse.
Bei der Lehrerin auf dem Schoß. Ja, ja, genau. Nein, lieber nicht. Nee. Und die hat das super gemacht. Man merkt ja auch die Unterschiede zwischen den Schulen, zwischen den Lehrkräften, einfach wie unterschiedlich so eine Klassengruppe ist. Also wir waren auch in einer Klasse drin, die auch schon ein bisschen älter waren und bei denen fand ich so beeindruckend, dass ich so das Gefühl habe, die passen so aufeinander auf. Also die haben so eine wahnsinnige Intimität miteinander und irgendwie alle sind miteinander, die haben super bei jedem zugehört, wenn jemand ein Problem hat, ist sofort irgendjemand hingegangen, hat sich geholfen. Das war auch total putzig. Also.
Voll schön. Um das so ein bisschen einzuordnen, wir haben ja schon seit einigen Jahren mittlerweile einen eigenen Bereich, der sich um alle Education-Formate kümmert, Step Up, der jetzt so langsam in unserer neu noch zu bildenden Cloud aufgehen wird, aber und da drin weiterwirkt. Und es gibt echt mittlerweile richtig viele Projekte mit Schulen, mit Kindern. Und das finde ich vor allem deswegen so toll, weil das immer die Projekte sind, bei denen wir das Gefühl haben, wir sind so, wir können es gar nicht vorhersehen, was da passiert. Ist also irgendwie immer überraschend, auf jeden Fall, ne? Das ist echt cool.
Ja, voll. Und es ist irgendwie, also ich finde immer so schön, was für eine Energie dann auch zurückkommt, wenn man dann richtig in dem Projekt drin ist. Also jetzt auch so zu merken, wie doll die sich da alle freuen und wie irgendwie auch, wie dankbar die Lehrkräfte sind für so ein Projekt und so ein, das ist irgendwie einfach immer total schön.
Ich habe übrigens am Wochenende bei einer Geburtstagsfeier zusammen mit Goran gespielt, eine Geburtstagsfeier von einer alten Wegbegleiterin des Orchesters. Die ist schon, also die verfolgt das Orchester länger als ich dabei bin, auch länger als Goran und ich, glaube ich, kombiniert dabei sind. Und ich habe eins der Spiele, was wir mit den Kindern gemacht haben, auch mit denen auf dieser Geburtstagsfeier gespielt.
Den Dienstagshörer?
Den Dienstagshörer, genau. Das ist wie Montagsmaler, aber mit Musik, deswegen Dienstagshörer. Also man sammelt Begriffe aus der Runde, die man dann an die Tafel schreibt. Und die Musiker, also als Musiker versuchen wir diesen Begriff musikalisch irgendwie darzustellen. Und bei den Kindern kommt dann halt alles Mögliche, dann kommt da halt irgendwie so Hafen, Schwimmen im Wasser, Urlaub, Ferien. So, und das war bei dieser Geburtstagsfeier eine ganz andere Nummer.
Was kam denn
so? Es war so witzig, die schlimmsten Begriffe, also Goran und ich dachten uns so, ja, okay, gut, wir können uns die ja aussuchen, Gott sei Dank, müssen die nicht alle machen, aber es war dabei eine Unterwassergeburt.
Oh.
Haben wir sogar gespielt, die Unterwassergeburt.
Was?
Aufgenommen.
Das
ist das Easter Egg.
Ja, nein. Das, dann der Orgasmus, den gab es. Also nur solche
Was
Sachen.
Was war das für ein Geburtstag?
Es war eigentlich ein richtig schöner Geburtstag. Es war halt schon ein bisschen eine angeheiterte Stimmung und ich habe den Fehler gemacht zu sagen, so schlagt alles vor, wir kriegen das alles hin. Das war falsch. Es gab auch eine Besteckschublade zum Beispiel.
Aber das finde ich irgendwie geil, so dieses Besteck so klimpert. Wie das so klappert. So.
Ja, ich fand das auch so lange geil.
Akkordeon doch bestimmt toll machen.
Ja, fand das so lange geil, bis die halt immer wieder bei anderen Sachen dann Besteckschublade gesagt haben, die wir gemacht haben, die dann halt so ein Sonnenaufgang sein sollten.
Okay, ich glaube, wenn dieses Spiel nicht einen edukativen Anteil hat, dann funktioniert es nicht, dann wird es nur albern.
Also es hat auf jeden Fall funktioniert und es hatten auch alle einen Riesenspaß, aber es war anders.
Stocksteif und Brüder.
Wir haben unseren Gast da, nämlich Thomas' Mitbewohnerin.
Hallo Tine.
Hallo.
Ich sag mal deinen ganzen Namen, Christine Köhler, unsere.
Oder gibt's noch Fittestin. Einen schönen zweiten Namen, aber den müssen wir ja jetzt nicht.
Super, weil wir haben gerade, ich habe dich vorhin als Christine Augustine Köhler vorgestellt, aber es ist dann Doppeltine, das fand ich auch doof.
Nee, also eigentlich Antoniette.
Ach so.
Ja.
Was? Anton?
Antoniette.
Ja, das hast du mir sogar schon mal gesagt.
Ja, kann gut sein. Ja.
Gut,
wir aber haben das einen ist Gast. Ein Name, das sind nicht zwei
Christine
Namen.
Christine Antoniette Köhler.
Das ist ein Name. Antoniette.
Antoniette oder Antoinette?
Nee, eingedeutscht Antoniette.
Schön, das war deine Oma, oder wie?
Nee, irgendwelche, es gibt so ein paar Großtanten oder sowas.
Die so hießen?
Ja, genau. Tatsächlich.
Das finde ich jetzt ganz toll, dass wir jetzt Tines Familiengeschichte hier auch direkt am Anfang schon mal geklärt haben. Aber du spielst beim Orchester im Treppenhaus Flöte und heute würden wir auch total gerne mit dir über die Flöte sprechen.
Ist okay, können wir machen.
Also ich glaube, die allermeisten Menschen wissen so ein paar Basics über die Querflöte, so dass man die so quer hält. Aber warum zum Beispiel hält man die überhaupt quer?
Boah.
Guck mal, da fange ich gleich mal mit so einer ganz einfachen Frage an.
Warum hält man die quer? Naja, im Grunde liegt es an der Tonerzeugung, dass man, also es gibt ja dieses Loch am Rohr dran und man will ja oben drüber blasen, damit dieser Klang so kommt. Und das würde ja gar nicht funktionieren, wenn man das da längs halten würde. Dann müsste man den Kopf schief halten und ich glaube, das wäre extrem unbequem.
Aber kommt es ursprünglich von der Blockflöte? Oder ist es…
Eigentlich nicht, nee.
Nee, gar nicht.
Ich glaube nicht.
Ist einfach ein wirklich eigenes…
Also bei der Blockflöte pustet man ja rein und man umschließt ja das Mundstück richtig ganz. Das ist schon eigentlich eine andere Tonerzeugung, ja.
Das war übrigens ganz witzig bei diesen Schulbesuchen. Wir haben vorhin von den Schulbesuchen gesprochen, wo Johanna und ich so eine kleine Schultour gemacht haben. Und da haben wir die auch Kinder immer gefragt, was es für Instrumente gibt. Und eigentlich hat jede Gruppe dann irgendwann Flöte gesagt. Und wir so, ja, super, Tine spielt Querflöte und ist auch mit dabei. Und dann war es in jeder Gruppe so, dass dann so zwei später so, Querflöte, habt ihr eine Querflöte? Und ich so, ah ja, warte mal. Ja, nee, ist dasselbe.
Mm. Ja, ja.
Aber kannst du auch Blockflöte spielen?
Ich habe damit angefangen, das war mein erstes Instrument tatsächlich, ja. Ich glaube, das kann ich nicht mehr. Also…
Aber es sind die gleichen Griffe, oder?
Ja, also nicht ganz hundertprozentig. Also so im Grunde macht man ja einfach… einen Finger weiter hoch und dann kommt ein Ton höher. Und das ist bei der Blockflöte schon auch so. Aber es gibt, ich glaube, das F ist anders und dann ab der zweiten Oktave wird es dann auch ein bisschen anders. Und spätestens in der dritten, da ist es dann bei der Querflöte dann komplett anders, ja.
Du hast auch mehr Klappen als eine Blockflöte.
Ja, überhaupt Klappen, ne? Ja. Blockflöte hat ja gar keine.
Ja, genau.
Ich glaube, höher als irgendwie so drei Töne noch in der überblasenen Oktave habe ich auf der Blockflöte sowieso nie rausgekriegt.
Ich glaube, das will man dann auch nicht mehr hören.
Apropos, ich meine, wir müssen gleich noch weiter über die Flöte sprechen, aber bei der Flöte ist es ja wie bei allen Holzblasinstrumenten so, dass es ja noch so Varianten davon gibt. Und die Lieblingsvariante aller Flötistinnen ist natürlich die Piccolo-Flöte.
Das Schweinchen, ja, genau.
Und da finde ich ja zum Beispiel toll, dass man, also dass auch oft darüber geredet wird, dass man das ja eigentlich nur mit Ohrenstöpseln üben kann auch.
Ja, also ab der dritten Lage dann auf jeden Fall. Also kann man auch ohne machen, ne? Aber dann hat man halt hinterher so einen schönen Ton im Ohr, der dann auch ein bisschen bleibt.
Aber ist es wirklich so, dass alle Flötisten oder Flötistinnen die Piccolo-Flöte hassen? Oder?
Nein, also hassen ist jetzt auch ein bisschen zu viel gesagt. Also eigentlich mag ich sie total gern, weil in der tiefen Lage und in der Mittellage kann ja unheimlich schön klingen. Also richtig, richtig schön. Aber es ist halt immer das, ja, in der dritten Oktave und da wird sie ja schon auch viel eingesetzt, da ist es halt einfach verflucht hoch und verflucht schrill und verflucht laut und ich glaube, es kommt eher daher, dass man es nicht so gerne oder ich nicht so gerne mag, weil
Also man wird einfach nicht, man selber wird nicht so gerne mehr gemocht. Also die Menschen,
von
die
den Kollegen rechts und links. Ja.
Alle halten sich die Ohren zu.
Ja, genau. Und dann, ja, stimmt's halt oft nicht so toll. Auch wenn es ganz oft gar nicht daran liegt, dass die Piccolo nicht gut stimmt, sondern dass die Basis unten drunter nicht so gut passt. Und da kann man ja gar nichts mehr machen, wenn man oben drüber, dann kannst du suchen so viel, wie du willst. Aber wenn es unten nicht stimmt, ne? Janik?
Was soll ich dazu sagen, Tine?
Ja, du brauchst nichts.
Gibt es denn Stücke einfach nur für Piccolo-Flöte? Also so.
Ich habe mal ein ganz tolles, sorry, du bist der Gast, du musst ja eigentlich antworten, aber ich mache trotzdem. Ich habe mal ein ganz tolles Stück gehört, das hieß irgendwas, also da ging es um die Zauberflöte. Und es war ein neues Musikstück und da hat die Piccolo-Flöte die ganze Zeit nur ultra tief gespielt und so Zauberflötenmotive und dann so crazy neue Musikstuff. Und es klang so toll.
Ja.
Das klingt wie so eine Holzflöte. Es klingt, also klingt, ist ja auch aus.
Genau, Piccolo ist aus, ja Holz, aus Holz, meistens aus Ebenholz. Grenadill meistens, ja.
Nee, und das klang richtig toll. Aber sonst ist das einzige Stück, was ich irgendwie so kenne.
Also es wird ja viel auf jeden Fall in der Orchesterliteratur benutzt. Komplett reine Piccolo-Stücke. Ja, gibt es sicherlich auch, so vereinzelt. Aber da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viel mit beschäftigt.
Und es gibt auch nicht den Solisten, der dafür bekannt ist auf Piccolo besonders.
Nee.
Es gibt auch kein, richtiges Konzertstück oder so, oder?
Also es wird, ein Klassiker ist ein Vivaldi-Konzert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches das ist. Aber das wird so bei Probespielen immer so rauf und runter gespielt. Also erwartet und gespielt. Das ist wahrscheinlich, oh Gott, frag mich Sachen. Ist es wahrscheinlich im Original für Sopranino vielleicht irgendwie gewesen oder so?
Kann gut sein.
Ich weiß es gar nicht genau.
Und es gibt dann aber ja auch noch die anderen, also die großen Flöten.
Ja.
Es geht ja runter bis zur
Subkontrabassflöte.
Das ist dann so eher so, so Ofenrohre, die so
ja,
vor
ja.
dir stehen.
Das
ne?
ist echt, ich habe mal in so einen Teil reingepustet. Das ist wirklich richtig cool. Also das ist echt schwer zu beschreiben. Das ist insgesamt 4 Meter lang ungefähr. Und das also steht erstmal auf dem Boden. Also es geht so ein Rohr nach oben, dann gibt es so einen Linksknick. Dann gibt es einen Rechtsknick, der dann sozusagen quer geht und da kann man dann, also da ist dann das, der Ansatz sozusagen dran und dann pustet man da rein und man braucht überhaupt gar keinen Ansatz. Also man muss einfach nur so reinhauchen. Also je weniger Spannung in den Lippen, desto besser. Einfach nur so ein Dementor.
Das ist so verrückt, weil wenn man sich so Rieseninstrumente vorstellt, auch irgendwie, wenn man eine Tuba sieht, dann denken ja alle, ich inklusive, da musst du ja so viel Luft drin bewegen.
Ja, ist auch so.
Aber es ist nicht ganz so schlimm, oder? Weil wenn du meinst, du musst da jetzt gar nicht so krass.
Also doch, also in so eine richtige, so eine Subkontrabassflöte, da machst du einmal einen Ton und dann ist sofort die Luft weg.
Okay.
Also das ist.
Du brauchst nur einfach keinen Druck, ne? So, ja, so, genau. Das war so ganz, ja. Aber man braucht sehr viel
ja.
Luft.
Ne? Aber das ist natürlich jetzt ein Instrument, was super, super selten gespielt wird, ne? Also es gibt da so Flötenorchester, wo dann.
Also richtig schön, wir tauchen
ja,
richtig ein ins Rabbit Hole.
Aber das habe ich so als Jugendliche relativ viel gemacht. Ich war in der Musikschule und da haben wir immer so Flötenwochenenden gehabt. Und das macht schon richtig Spaß. Also das sind einfach, keine Ahnung, 20 Leute. Alle spielen Flöte, von der Piccolo bis zur normalen Flöte, Altflöte, Bassflöte, Kontrabass und dann eben einmal war eben dieses Riesenmonster-Teil da dabei. Und also, ja, also richtig, man kann da gar nicht mehr so Töne richtig unterscheiden. Das ist mehr so ein
Gefühl.
Ja, mehr so ein Gefühl, genau.
Und die Altflöte ist aber jetzt zum Beispiel ja ein Instrument, was du wahrscheinlich auch sehr gerne magst, oder?
Ja, das mag ich auch wirklich sehr gerne, ja. Ist halt ein bisschen größer, es klingt eine Quarte tiefer und ja, braucht natürlich auch ein bisschen mehr Luft.
Und ist das die im Darkroom in unserer Winterreise mit dabei ist?
Winterreise?
Oder in dem Darkroom, in dem Polar-Darkroom. Irgendwo hast du eine Flöte mehr.
Warte mal, wo war denn das? Irgendwo habe ich eine Flöte mehr. Also ich habe auf jeden Fall, als wir auf Island waren bei dem Konzert, da habe ich ein Stück mit Altflöte gespielt.
Ich meine in der Winterreise, Thomas.
Also in der ganz normalen Winterreise, die wir gemacht haben, nö, da war normal.
Aber das
vielleicht
ist einfach,
die Kleine noch.
Nee,
noch
nicht
mal das.
Auch nicht.
Nicht mal das. Aber es ist einfach so ein schönes Instrument, weil das so diese, so eine normale Flöte klingt ja in der tiefen Lage auch wirklich richtig, richtig schön, wenn man sie da mal hört. Also gerade im Orchester hört man sie in der tiefen Lage oft nicht, weil es einfach nicht so laut ist. Aber diese Lage wird dann in der Altflöte ja noch ein bisschen, also noch runder, noch voller aus.
Ja, also einfach ist schon echt unheimlich weich und warm und
muss man sich mal anhören, echt so, ein so Stücke, bratschig. Wo eine Altflöte
ist. Ja, danke. Ja, ich wollt, genau, das wollte ich wollte sagen. So, ja. Ein bisschen wie so eine Bratsche. Und leider, alles, ich mag was, die Altflöte auch extrem, ne, gerne.
Und alles, was so viele an der normalen Flöte nicht mögen, so dieses hohe und
wie schnelle, an der Bratsche?
das fehlt dann halt da. Also dann, ja, das ist dann weg.
Deswegen, ist dann auch nicht schlimm.
Was für alle.
Okay, also die Flöte, was man ja immer, wenn du jetzt in so eine Schulklasse gehen würdest und du würdest erzählen, was über die Flöte, womit du anfangen würdest, wäre immer diese wunderbare Fun Fact, warum das ein Holzblasinstrument ist. Ich finde, das müssen wir zumindest auch erwähnen.
Ach so, ja, weil es einfach ursprünglich ein Holzinstrument war. Also es ist ganz, 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 ganz ursprünglich war es aus Knochen. Das finde ich auch immer einen schönen Fun Fact. Und dann war die Flöte eben aus Holz, das war die Traversflöte, die hatte auch tatsächlich ganz andere Griffe, also viel mehr Gabelgriffe, viel komplizierter.
Hatte die auch schon Klappen?
Nee, anfangs nicht.
Vielleicht kannst du aber mal kurz sagen, was so eine Klappe überhaupt ist, weil ich glaube, das
weiß so,
gar nicht.
Ach so, ja, also so ein
Instrument. Was der Unterschied ist zwischen einer Klappe und einem Loch?
Ja, also, also die Traversflöte, die hatte eben noch keine Klappen, das heißt, das war einfach das Rohr. Und da waren Löcher reingestanzt sozusagen und man hat mit den Fingern die Löcher zugemacht und je mehr Finger auf den Löchern drauf waren, desto tiefer waren die Töne. Und ungefähr so 1850 rum hat Theobald Böhm hat das sogenannte Böhm-System entwickelt und da kamen dann langsam so Klappen dazu. Es war jetzt nicht so, dass dann von jetzt auf gleich Klappen plötzlich da waren, sondern ja, man hat einfach angefangen, eine draufzusetzen. Also das heißt, dass man nicht mit dem Finger das Loch schließt, sondern dass eben eine Klappe, die man mit dem Finger betätigt, unten drunter ist so ein Polster. So aus Fischhaut ist es meistens oder auch mittlerweile wahrscheinlich auch viel aus künstlichen Stoffen. Genau, und ja, das macht klanglich wahrscheinlich jetzt gar nicht so einen Unterschied, denke ich
aber
mal.
Aber es hilft wahrscheinlich einfach, dass es also, dass das Loch sich besser verschließt, oder? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn dein Finger, wenn du den nicht ganz hundertprozentig aufsetzt, dass ja, dann das Loch nicht ganz dicht ist. Oder ist es bei der Klappe auch noch so?
Naja, also die Klappen sind auch manchmal nicht so ganz hundertprozentig dicht, leider.
Aber es hat dann nicht mehr so viel damit zu tun, wie du sie betätigst, sondern dann an ja, der Klappe selbst?
Aber ich glaube, das Hauptding war einfach, dass das war jetzt einfach nicht nur eine Klappe auf dem Loch, sondern das ist ja so eine ganz komplizierte Feinmechanik, die da noch, also die Klappen sind noch miteinander verbunden und da werden dann auch andere Klappen an anderen Positionen noch mit runtergedrückt. Also das ist eben dieses Böhm-System, das dann eben eine also auf eine Art bisschen kompliziertere Feinmechanik hat, aber es letztendlich zum Spielen viel, viel leichter macht und deswegen hat man das auch gemacht, weil man dadurch viel virtuoser spielen konnte, weil man eben nicht mehr so komplizierte Gabelgriffe hatte.
Und warum wurde die dann irgendwann, also warum ist sie jetzt nicht mehr aus Holz?
Das war auch eine Entwicklung, die um die Zeit dann auch stattfand, weil die im Grunde zu leise war. Also so ein Holzinstrument hat einfach nicht so viel Wumms. Das ist halt auch sehr weich einfach wegen dem Holz, auch einen warmen Klang. Und ja, wie gesagt, intonatorisch ist auch ein ziemliches Desaster gewesen. Und ja, die Orchester sind ja zu dem Zeitpunkt auch größer geworden und der Streicherapparat ist immer größer geworden und man hat versucht, mehr Volumen, mehr Klangvolumen zu erzeugen und da war die Holzflöte einfach nicht mehr, die hat es einfach nicht mehr hingekriegt und da musste das Blech her.
Also das Problem haben sie ja ganz gut gelöst, also das Problem habt ihr nicht mehr mit zu
genau, leiden. Das haben wir nicht mehr.
Wie ist denn so die Lernkurve bei einer Flöte? Also bei Streichinstrumenten würde ich sagen, ist das eher, also langsam, aber ist Querflöte ein Instrument, was man schnell lernen kann?
Kommt ein bisschen natürlich drauf an, wie man so begabt ist, aber ich würde eigentlich sagen, es ist nicht so kompliziert, weil also die Klangerzeugung ist eigentlich recht einfach. Also man pustet einfach, also es ist wie über eine Flasche drüber pusten eigentlich. Also das kann, glaube ich, können eigentlich alle. Und ja, so kommt dann schon mal ein Ton raus und wie gesagt, wenn man einfach nur einen Finger drauf und ein bisschen weiter runter, also hat man schon mal dieses intonatorische Problem, was man bei den Streichinstrumenten hat, das hat man ja schon mal dann nicht. Also ich finde es nicht so kompliziert eigentlich.
Und man kann aber natürlich auf der Flöte dann sehr gut werden irgendwann mal. Und das finde ich eine der Hauptaspekte bei der Flöte, dass ich finde, das ist so ein wahnsinnig virtuoses Instrument. Mhm. Also man kann da so unglaublich schnelle Läufe spielen und so wie eigentlich auf fast keinem anderen Instrument, die so perlen und extrem anspruchsvoll klingen und so. Und ich finde, also ich habe das Gefühl, das geht auf der Flöte einfach total gut.
Ja, das stimmt. Ja, genau. Also dank Böhm geht das ziemlich gut.
Ja. Ich finde es auch total interessant, mit FlötistInnen über die Flöte zu sprechen oder über Solisten und deren Ton und sowas. Weil ich finde, bei manchen Instrumenten fällt es mir total schwer, irgendwie festzustellen, so spielt die Person jetzt gut oder spielt die jetzt richtig gut? Und ich finde, die Flöte ist so ein Instrument, bei der ich mich immer echt schwer tue, Unterschiede festzustellen oder das wirklich einordnen zu können. Und dann kommen dann Flötistinnen dann immer so, ja, aber der hat so einen luftigeren Klang eher und das ist so, der überbläst mir zu viel oder, also das finde ich eigentlich immer so spannend, diese kleinen Unterschiede.
Mm. Ja, das ist wahrscheinlich, ja, man nerdet sich ja so in sein Instrument so ein, ne? Also so ein Studium ist ja unglaublich, man könnte sagen, fokussiert oder auch engstirnig, je nachdem, wie man es betrachten will. Und man beschäftigt sich ja tagtäglich mit dem Klang und dir wird es ja genauso gehen wahrscheinlich. Und also ich habe sicherlich nicht so die auditive Differenzierung bei Bratschenklängen, wie ich es jetzt bei der Flöte hätte. Ne? Ja.
Ich habe ein ganz anderes Thema mitgebracht. Ich war nämlich wieder auf Reddit und ich bin da wieder auf einen klassische Musik-Thread gestoßen, aber der halt nicht in der klassischen Musikgruppe gepostet war, sondern von Normalos. Und die Frage war, in Frag Reddit, hört ihr gerne klassische Musik? Wenn ja, was ist euer bevorzugter Komponist? So, und jetzt müsst ihr einmal raten, was auf Platz 1 war.
Also ich würde jetzt so ein Klassiker, so Mozart oder so, würde ich denken.
Also nicht, dass ihr denkt, das hat jetzt irgendwas mit Flöte zu tun, also nö.
Also es ist kompliziert, weil also bei Reddit würde man jetzt davon ausgehen, dass es so ein ganz normaler Durchschnitt aus der Bevölkerung ist, die also die allermeisten Komponisten gar nicht kennen. Ne? Also es können nur ganz bekannte Komponisten eigentlich sein.
Ja, also Platz 1 auf jeden Fall sehr bekannt, aber Mozart ist es nicht.
Bach. Wahrscheinlich Bach. Nope. Oder Beethoven.
Nee, auch nicht.
Wen gibt es denn da
überhaupt? Ich muss ja auch aufpassen, dass ich jetzt nicht die Komponisten nenne, oder Komponistinnen, von denen ich es toll finden würde, wenn ich die nennen würde.
Ja, man denkt irgendwie schon so, dass die keinen Schubert und keinen Brahms und so kennen, ne?
Aber es geht eigentlich. Also auch die erste Antwort mit den meisten Likes, also hat dann auch geschrieben, wahrscheinlich zu langweilig für einige, aber ich mag ... Und eigentlich so langweilig finde ich das gar nicht. Das ist alles total gut begründet.
Jetzt sag's doch endlich. Gar nicht.
Vivaldi?
Nein. Nein, es ist ein Komponist, über den wir in der letzten Folge auch gesprochen haben, oder der vorletzten, Tschaikowski. Hm. Ja.
Das ist ja irgendwie schön, dass der da so vorne ist.
Platz 2 fand ich auch beachtlich. Auch keiner der großen drei, Bach, Beethoven, Mozart. Dvorak.
Und kann ich verstehen.
Die Russen.
Ja,
und alles die so ein bisschen Emotion.
Ja. Und Platz 3 dürft ihr auch raten, geht in dieselbe Richtung? Nee, das kommt da, glaube ich, gar nicht vor. Nee, es wäre Chopin.
Ja, ist lustig, ist wirklich alles so ein bisschen in so, weiß nicht, romantische.
Sehr romantisch. Ja. Aber
das ist wahrscheinlich Musik, schön, zu der du richtig gut arbeiten kannst.
Was?
Ja, nee. So, oder
ich finde, das ist Musik, in die man sich halt so richtig so reinlegen kann und so emotional so total mitgenommen wird.
Ja, wirklich, also wo man so krass mitleiden kann oder auch mitfeiern kann. So.
Ja, also das glaubt ihr und also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die meisten Leute einfach beim Putzen hören oder beim Arbeiten, beim Lernen im Hintergrund.
Echt?
Könnt ihr uns kannst bitte das, schreiben, um das zu entkräften?
kannst du das bitte in diesen Reddit einen Kommentar reinschreiben und fragen, wann die das hören, weil das würde mich wirklich interessieren.
Okay, also was soll ich schreiben? Zu
welchen Anlässen
hört ihr denn
Gelegenheiten hört ihr diese Musik?
Würde einmal interessieren, zu welchen Gelegenheiten ihr diese Musik hört. Okay.
Ja, Auswertung kommt nächste Folge. Dürfen wir nicht vergessen.
Okay, ist abgeschickt.
Genau, also zurück zu Tine. Du bist ja, wir haben das große Glück ja, dass du die Flötistin in unserem Orchester bist. Unter anderem, weil du so einfach auch alles kannst. Das ist ja immer das Thema, auch wenn wir so über Menschen sprechen, die bei uns spielen. Dann haben wir so viele Ansprüche, was die alles können müssen. Die müssen auswendig spielen können. Die müssen irgendwie im Rhythmus gut sein. Die müssen 1000 Sachen können und so. Und denke ich immer so, ja, kann Tine, check, check, check. aber außerdem kannst du ja auch noch andere Sachen. Du hast zum Beispiel noch eine Ausbildung gemacht.
Das stimmt. Ich bin staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin. Nach der Methode Schlafforst-Andersen.
Der beste Name.
Bester Name ever.
Wow. Was ist das denn?
Schlafforst-Andersen. Ja, also das ist eine Ausbildung, die man nur in Bad Nenndorf machen kann. Das ist wirklich eine sehr, sehr einzigartige kleine Schule. Und Schlafforst-Andersen, der Name, geht auf zwei Frauen zurück, die Clara Schlafforst und die Hedwig Andersen. Und die haben so 1920 rum haben die gelebt und die eine war Gesangslehrerin, die andere Klavierpädagogin und die hatten beide so gesundheitliche Probleme, also Asthma und Gesangsprobleme, also Stimmprobleme und dann haben die angefangen zu forschen an sich selber und haben geguckt, was so die medizinische Stand so zum Thema Atmung, Stimme, Körper und so weiter ist und haben so nach und nach so ihre Methode entwickelt. Und ja, das ist wirklich was sehr, sehr Tolles, Spannendes, Faszinierendes und ja, hat mich sehr bereichert, auch was das Flötespielen angeht.
Und das sind dann so Übungen und also Sachen, die du mit Menschen machen kannst, die gesundheitliche Probleme haben oder?
Alles Mögliche, also das kann man präventiv einsetzen, bei gesundheitlichen Problemen, also Stimmproblemen, Asthma auch. Es führt auch ein bisschen weiter. Also mittlerweile ist die Ausbildung, also auch schon seit Ewigkeiten, so aufgeteilt, dass also wir sind die Logopäden und Logopädinnen gleichgestellt. Also das heißt, wir haben auch noch ganz viele andere Fächer zum Thema Sprachtherapie und auch neurologische Erkrankungen, die wir behandeln können. Also genauso wie alle also alles, was in der sprachtherapeutischen Praxis so reinkommt, können wir auch behandeln. Genau, also das ist so einerseits so der therapeutische Bereich und dann gibt es eben den pädagogischen, künstlerischen Bereich und ja, da kann man einfach so als Bläserin, Bläser oder Sprechberuflerin super gut von profitieren. Ja, das sind einfach Übungen, das ist ein sehr umfangreiches Konzept, was im Grunde auch ja, also auch Persönlichkeitsentfaltung im Grunde auch mit reinnimmt. Das sind nicht einfach nur Übungen, die man einfach durchführt, sondern die wirken wirklich sehr, sehr ganzheitlich im Grunde.
Ja. Ich finde das ja immer faszinierend, wenn so ein Mensch oder zwei Menschen sowas so stark für sich entwickeln. Also dass es nicht so ein Forschungszweig ist, so wie, keine Ahnung, Gastroenterologie und dann über hunderte von Jahren forschen da tausende von Menschen und tauschen sich aus und dann entsteht da irgendwann mal so eine Wissenschaft daraus, sondern das sind so zwei Menschen, die sowas machen und sich ganz viel Gedanken dazu machen und das irgendwie auch so hinterlassen, dass man daraus eine Ausbildung machen kann und dann über Jahrzehnte Menschen damit ausbilden kann, das ist echt schon ziemlich cool.
Ja, ich finde das auch super. Also auch, dass es zwei Frauen sind und das waren halt die ersten, einer der ersten Menschen, die propagiert haben, das Korsett loszuwerden. Also man war ja früher als Frau total eingeschnürt und man konnte überhaupt nicht atmen und das hat einfach unheimlich viel gesundheitliche Probleme mit sich gebracht. Und es gibt da so schöne Bilder, wie die so in wallenden weißen Kleidern auf den Wiesen rumtanzen. Und ja, einfach freies Atmen sozusagen propagieren.
Dann hat es ja zumindest auch da ein Gutes, dass es dann mal diese Befreiung davon gab.
Ja, voll, absolut.
Tine, ich habe auch eine kleine Aufnahme dabei von einem ganz, ganz alten Projekt. Erinnerst du dich noch an das Geheimkonzert 2021?
Na klar.
Es war sehr kalt, das weiß ich noch.
Es war sehr kalt.
Aber auch sehr emotional und besonders. Irgendwie besonders gefärbt von der Musik her.
Das Thema war nämlich Tango.
Genau, und es war so ein, also es war ein Geheimkonzert, also das Publikum wusste nicht, wo man hingeht und wir sind an einem sehr, sehr besonderen Ort gelandet und da entspannen sich so eine, also mit einem Schauspieler, so eine musikalisch-szenische Verführung, in so eine Verlorenheit hinein, weil auch dieser Ort das sehr stark hergegeben hat. Und deswegen hört man auf der Aufnahme auch den Schauspieler, der damit beteiligt war. Torben Kessler war das. Ein ganz toller Schauspieler übrigens. Habe ich gerade letzte Woche wieder im Schauspielhaus gesehen. Bei Faust, aber mit anderer Melodie und anderem Text. Und auch da war er grandios. Genau, und da hört man auch Tine.
Die wollen wir da mal reinhören?
Genau. Das war eine Tango-Etüde von Astor Piazzolla, die Tine gespielt hat. Und das Besondere daran ist, dass du, Tine, nicht nur Tango spielen kannst, sondern du kannst auch Tango tanzen.
Das und stimmt. Auch in dem Konzert so eine Doppelrolle hattest, ne?
Ja, so ein bisschen habe ich da getanzt, da so irgendwo oben da im Balkon alleine. Das macht man ja normalerweise zu zweit. Da hatte ich nur so eine Balustrade.
Aber dieses Bild hat sich mir total ins Gehirn gebrannt, weil das war richtig schön. War ja eine riesige, riesige alte Fabrikhalle, in der wir gespielt haben. Und wir haben auf so einer Empore gespielt und du warst dann so, weiß nicht, 150 Meter weiter weg auf diesem und nochmal 20 Meter weiter oben und richtig schön beleuchtet. Und
ja,
hast
und ich habe auch immer
alleine Tango getanzt.
Ja, das stimmt. Und ich habe auch nie mitbekommen, was ihr da unten eigentlich geredet habt. Das war richtig doof. Aber ansonsten war es da ganz schön da
oben. Ja, aber es war auch total schön, weil, also du hattest diesen einen Moment, aber so im Geiste hattest du in diesem Konzert auf jeden Fall schon eine größere Rolle, ja, weil stimmt, du das natürlich irgendwie von Torben, von diesen ganzen Texten, in denen ging es ja dann auch immer um so eine leidenschaftliche Beziehungen und solche Geschichten. Und
das war für mich auch echt ein besonders schönes Projekt, weil ich wirklich, wirklich eine sehr große Liebe zum Tango habe.
Du hast mir mal gesagt, dass Tango machen für dich vielleicht sogar wichtiger ist, als Musik zu machen.
Ja.
Stimmt das?
Ja, eigentlich schon. Also das ist wirklich die beste Entscheidung, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe, damit anzufangen, weil das mich einfach glücklich macht. Es macht mich einfach glücklich. Ja, und das ist halt einfach ohne, das mache ich halt dann, wenn ich Lust drauf habe. Und Musik machen, ist natürlich irgendwie, also mache ich schon auch immer gerne, aber es ist halt auch ein Beruf ein Stück weit, ne? Und dann ist man vielleicht auch mal nicht so fit und muss dann trotzdem ran.
Und das ist natürlich auch nie so frei, ne? Du stehst bestimmt beim Tango-Tanzen auch irgendwie unter einem eigenen Anspruch, aber wenn du auf der Bühne stehst mit deiner Flöte, dann es gibt einfach, da ist einfach Druck und es ist alles nicht so, wenn man das nur zum Spaß macht.
Ja, beim Tanzen, da kann man einfach machen, was man will.
Hilft es einem eigentlich beim Musikmachen? Das habe ich mir nämlich immer gefragt, ob das nicht auch cool wäre, mit dem Tanzen anzufangen. Das weiß nicht, ob das locker macht oder.
Also es hat natürlich unheimlich viel Gemeinsamkeiten. Ne? Also schon allein natürlich, dass Musik dabei ist und dass man sich, also beim Musikmachen wird man ja auch von der Musik bewegt. Also der Körper wird ja auch bewegt und wir bewegen uns ja auch beim Spielen. Tango tanzen hat auch ganz viel mit Führen und Folgen natürlich zu tun. Und das hat man in der Musik ja auch. Also es gibt ja immer, also gerade in der Kammermusik gibt es immer einen Part, der ein bisschen die Führung übernimmt, Impulse setzt und dann gibt es andere, die Impulse aufnehmen, weiterführen und das ist beim Tango-Tanzen genauso. Also es sind einfach zwei Menschen, die sich begegnen und beide aber auch gut aufeinander aufpassen müssen und das finde ich auch immer so ein schönes Bild beim Musizieren eigentlich. Also Führen wird ja manchmal so ein bisschen plakativ als einer stratzt vorweg und der andere rennt hinterher gesehen und so ist es halt überhaupt nicht. Also es müssen beide immer aufeinander aufpassen und gucken, dass man mitkommt und schauen, was von der anderen Seite kommt Und das ist eigentlich ein total schönes Miteinander einfach. Und also es bereichert auf jeden Fall in beide Richtungen.
Und da spielt ja auch immer so die eigene Körperwahrnehmung oder auch die Wahrnehmung für den anderen Körper oder die anderen Körper irgendwie so voll die Rolle. Und das finde ich eben beim Musizieren auch immer so ein spannendes Thema, weil tatsächlich gibt es ja schon auch irgendwie viele MusikerInnen, wo man irgendwie gar nicht so das Gefühl hat, dass sie dafür so ein großes Bewusstsein haben. Und ja, eigentlich ist es ja auch, gerade wenn es um so ein Thema wie Führen und Folgen und gemeinsam musizieren geht, ist das ja ein total großer Bestandteil dessen, wie man kommuniziert.
Total.
Ja. Und es kommt ja noch dazu, dass der Tanz ja eigentlich eine der großen Grundlagen von Musik überhaupt ist. Also Musik wurde ja, also nicht nur, aber zu großen Teilen auch eben zum Tanzen auch immer selbst gemacht, schon seit Hunderten, Tausenden von Jahren. Und das war ja auch in der klassischen Musik ganz lange so, dass der Tanz da eine riesige Rolle gespielt hat. Die ganzen Suiten und die Scherzi, die auch in den Sinfonien noch vorkamen. Also es wurde aber irgendwie immer weniger. Und irgendwann mal so spätestens ab dem Zweiten Weltkrieg hat es dann komplett aufgehört. Und das ist ja eigentlich auch total traurig,
ja, total,
dass in der klassischen Musik dass das Tanzen eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Weil selbst wenn man nicht aktiv tanzt, dieses Tänzerische und dieses im Körper sein, das geht gerade der neuen Musik einfach in vielen Fällen total verloren.
Mhm. Ja, geht mir auch so.
Deshalb hört tanzen in unsere neue Disco-Platte rein.
Genau. Yeah,
da wird getanzt.
Da könnt ihr die Tina auch hören, die spielt dann nämlich so mit.
Und kommt zu unseren Konzerten. Disco-Tour.
Ja, also eigentlich ist Tanzen die schönste Art, finde ich, Musik zu hören. Also es ist viel schöner, als auf dem Stuhl zu sitzen und einfach nur zuzuhören.
Ja, und man hört ja schon auch immer von vielen Menschen, die sagen, ich hätte mich im Konzert zu der und der Musik eigentlich total gern bewegt, geht aber nicht, ich muss ja da sitzen und so. Also ja, es ist eigentlich super, wenn es in den Körper geht. Ja.
Also viele können ja gar nicht still sitzen, auch im Konzert, oder ich kriege das öfter mal zu hören, dass denen auch deshalb so schwerfällt, in ein normales, klassisches Konzert zu gehen, weil sie sich genau da dann auch so eingeschränkt fühlen und das Gefühl haben, soll mich gar nicht bewegen. Ich soll auf diesem Stocksteif, auf diesem Stuhl sitzen.
Also wäre für mich so Nummer eins Grund, glaube ich, warum ich manchmal nicht gerne ins Konzert gehe. Also zu so einer Tschaikowski-Sinfonie einfach mal durch den Konzertsaal, durchs Parkett rennen. Finde ich gut.
Kann man bei uns machen, wieder im Oktober bei Hügge.
Das ist jetzt keine Einladung für ja, doch, ihr könnt auch da rumrennen, wenn ihr wollt.
Und wahrscheinlich nicht zu Tschaikowski, aber zu einem anderen tollen, großen Werk.
Jetzt müssen wir da Tschaikowski spielen. Machen wir doch, ist ja Platz 1. Also ist sehr beliebt.
Stimmt.
Gut, kommt auf den Zettel.
Tina, vielen Dank.
Ihr danke euch. Das war total schön mit euch. Ich habe mich sehr gefreut.
Dann hört gerne einmal rein in die nächsten Folgen von Stock, Steif und Prüde. Lasst uns euer Feedback da und wir sehen uns beim nächsten Mal oder beim nächsten Konzert. Bis raus. Ciao, ciao.
Das Flüstern. Was ich schon ziemlich absurd fand, war, ich hatte mal ein Konzert mit einer Harfenistin und da kam so ein, in Anführungsstrichen, ein Fan auf mich zu und hatte so ein riesiges Foto, so ein Porträtfoto und wollte, dass ich das unterschreibe. Also wollte
so
halt
von dir,
das Foto? Naja, das war halt nicht ich. Was? Sondern habe ich gesagt, das bin ich nicht, so unterschreibe ich nicht. Da ich gesagt, doch, da sind sie, das habe ich aus dem Internet. Und in dem Moment habe ich das nicht ganz geschnallt, aber später ist mir aufgefallen, es gibt halt noch eine andere Christine Köhler, die ist Sopranistin, die hat auch in Hannover studiert. Und ich habe auch schon in der Bibliothek ab und zu mal so eine Rüge bekommen, wenn so ein Buch nicht abgegeben wurde. Aber das war nicht ich. Ich habe immer meine Bücher abgegeben.
Oh Gott, aber ich habe auch so eine Story. Ich habe mal einfach einen Brief in der Post gehabt mit Rücksenden, also so frankiertem Umschlag zum Rücksenden, in dem 15 Fotos von mir waren, die ich signieren sollte. Und ich weiß bis heute nicht, wer diese Person war. Und ich habe das auch nicht gemacht.
Nee, es gab keinen Absender oder was?
Ja doch, aber ich weiß halt nicht, wer das war. Es war auch voll der nette Brief eigentlich dabei.
Aber trotzdem ein bisschen creepy.
Ultra weird.
Okay, das hat jetzt absolut nichts mit Musik zu tun, als ich erzähle, aber ich habe auch Vereins in Hannover. So, und wir hatten Bierdeckel. Und ich weiß nicht, wie sich das in der Bierdeckel-Szene rumgesprochen hat, aber in der Zeit, in der ich Vorsitzender war, habe ich zweimal im Monat Post von Bierdeckelsammlern bekommen. Mit Geld drin und frankierten Rückumschlägen und Fotos von denen und ihrer Bierdeckelsammlung und halt mit der Bitte verbunden, dass ich denen 10 Bierdeckel zurückschicke. Und die wollten immer 10, weil dann hast du so 2, 3 für deine Sammlung und den Rest zum Tauschen.
Oh mein Gott. Nancy.
Also es gibt im Büro vom Orchester gibt es ein Plakat und auf dem Plakat ist so eine Glücksfee. Und dieses Plakat ist riesig groß, also ungefähr, ich würde sagen, so 3x2 Meter. Und das Gesicht der Glücksfee bin ich.
Okay, das kann ich mir sofort angucken.
Das ist irgendwann mal im Rahmen von irgendeinem Konzert entstanden.
Das kenne ich gar nicht.
Ja, kann nee, zeige ich euch auch nicht.
Doch, ich will das jetzt sehen.
Sag mal, aber tschüss. Hast du das dann unterschrieben? Also
nein,
die falsche Christina Göhler.
Nein,
hast du dich geweint?
War der dann sauer? Naja, der war schon ein bisschen pissig.
Ja, der hat sich schon viel Mühe gegeben.
Ja.